Ich habe heute wieder das Vorrecht, Gottes Wort weiterzugeben und möchte aber starten mit einer kleinen Geschichte, die ich geschrieben habe. Drei Passagierflugzeuge starteten ihren Flug über den Ozean. Der erste stellte unterwegs fest, dass durch einen Fehler kein Treibstoff oder kaum Treibstoff getankt wurde. Und als er mitten über dem Ozean war, ging der Treibstoff aus und das Flugzeug stürzte ab. Der zweite bekam ebenfalls irgendwo über dem Ozean technische Probleme, sodass alle Triebwerke ausfielen und auch dieses Flugzeug abstürzte. Das dritte Flugzeug war voll betankt, in gutem Zustand und brachte alle Passagiere sich ans Ziel. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Wenn ich jetzt einfach meine Bibel nehmen würde und meine Notizen und mich wieder hinsetzen würde, dann würdet ihr euch nach dieser kleinen Geschichte in etwa so fühlen, wie die Leute damals, als Jesus die Rede gehalten hat, die wir heute betrachten wollen, nämlich die Gleichnisrede. Ja? Er hat auch kleine Geschichten erzählt, die inhaltlich recht gut zu verstehen waren. Ja, können wir uns vorstellen, Flugzeuge, die losfliegen und auch, ja, dass sie ohne Treibstoff abstürzen. Ja, aber was bedeutet das Ganze jetzt? In meinem Fall muss ich sagen, ich habe mir wirklich schwer getan, ein gutes Gleichnis zu schreiben. Ich bin mir selbst noch etwas unschlüssig, was ich damit jetzt sagen soll. Jeder darf dazu sich jetzt selbst eine Bedeutung überlegen. Aber es geht auch eigentlich um ein ganz anderes, das wir heute betrachten wollen. Von daher ist das gar nicht so schlimm. Wir starten heute in die Gleichnisrede des Herrn Jesus in Markus 4. Dürft ihr gern aufschlagen. Markus Kapitel 4. Und wir werden die ersten 20 Verse betrachten. Ja, das ist auch deshalb so viel, weil Jesus erst das Gleichnis erzählt und dann erklärt. Und ich will einen ersten, hoffentlich eher kürzeren Teil machen, wo es ein paar allgemeinere Dinge zu dieser Gleichnisrede gibt. Und einen zweiten Teil, wo wir dann gemeinsam das erste Gleichnis betrachten vom sogenannten vierfachen Ackerboden. Aber zu Beginn möchte ich jetzt erstmal aus Markus 4 die ersten 9 Verse vorlesen. Markus 4, 1 bis 9. Und wiederum fing er an, am See zu lehren, und es versammelte sich eine große Volksmenge bei ihm, sodass er in das Schiff stieg und sich auf dem See darin niedersetzte. Und das ganze Volk war am See auf dem Land. Und er lehrte sie vieles in Gleichnissen und sagte zu ihnen in seiner Lehre: Hört zu! Siehe, der Sämann ging aus, um zu säen. Und es geschah, als er säte, dass etliches auf den Weg fiel, und die Vögel des Himmels kamen und fraßen es auf. Anderes aber fiel auf den felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte, und es ging sogleich auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt, und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Und anderes fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen auf und erstickten es, und es brachte keine Frucht. Und anderes fiel auf das gute Erdreich, und brachte Frucht, die aufwuchs und zunahm, und etliches trug 30-fältig, etliches 60-fältig und etliches 100-fältig. Und er sprach zu ihnen: Wer Ohren hat zu hören, der höre. In der Eingangsbeschreibung lesen wir nun, ja, wiederum fing er an, am See zu lehren. Also, wie so oft ist er am See. Und wie so oft kommen ganz viele Leute bei ihm zusammen. Und wie wir es auch schon in Kapitel 3 beschrieben, vorgefunden haben, ist die Menge so groß und drängt so zu ihm, weil viele natürlich in erster Linie die ja geheilt werden wollten. Wie schon so oft lässt er sich von ja seinen Jüngern in einem Boot etwas nach draußen rudern und setzt sich dorthin, um ja eben diesen Abstand zu haben, aber auch ja, das haben schon viele beschrieben, dass dort am See Genezareth einfach durch die ja, Umrandung mit Bergen, ich war da noch nie, aber ich habe es gehört, eine sehr gute Akustik entsteht, dass auch wirklich, auch ohne Mikro und so weiter, diese große Menschenmenge alles hören konnte, was er gelehrt hat. Also wir haben eine Situation, wie wir sie schon ganz oft gehabt haben bei Jesus, aber mit einem Unterschied, beziehungsweise was er auch sehr oft schon gemacht hatte, er erzählt Geschichten aus dem Alltag, um da noch eben etwas zu lehren. Hatten wir auch ganz viel in der Bergpredigt. Aber mit dem einen Unterschied, er erklärt dieses Mal nicht, was er damit sagen will. Also diese Geschichte von den vier Ackerböden, es ging ihnen wirklich wie euch mit der Geschichte mit den Flugzeugen. Sie standen danach da und wussten auch nicht so recht, was sie damit jetzt anfangen sollten. Und also die Verse gehen wir dann nachher durch, wenn wir auch die Erklärung betrachten. Ja, aber manche Leute werden dann da gestanden haben und sich vielleicht gedacht haben, ja, was ist heute mit ihm los? Ist er jetzt verrückt geworden? Ja, was soll das heißen? Es war nach der Rede erstmal eine komische Stimmung unter den Leuten. Und doch hat diese ganze Rede tiefe Bedeutung. Sehr tiefe Bedeutung. Und zwar sowohl die Art, wie er sie gelehrt hat, als auch der Inhalt. Und deshalb tun wir alle gut daran, dieser Aufforderung des Herrn, die am Anfang steht, hört zu, ja, in diesem Text auch wirklich Folge zu leisten. Denn es gab nun ja eine große Gruppe, die hat sich dann vielleicht spottend, vielleicht nicht, einfach weggewendet. Aber seine Jünger, die haben das nicht einfach so stehen gelassen. Und von denen lesen wir jetzt in Abvers 10. Und ich lese einmal die Verse 10 bis 12. Dort heißt es dann, als er aber allein war, fragten ihn die, welche um ihn waren, samt den Zwölfen über das Gleichnis. Und er sprach zu ihnen, euch ist es gegeben, das Geheimnis des Reiches Gottes zu erkennen. Denen aber, die draußen sind, wird alles in Gleichnissen zuteil, damit sie mit sehenden Augen sehen und doch nicht erkennen und mit hörenden Ohren hören und doch nicht verstehen, damit sie nicht etwa umkehren und ihnen die Sünden vergeben werden. Also gerade die Jünger, aber nicht nur die Zwölf, das heißt extra die, welche um ihn waren und noch mehr, also alle, die wirklich echtes Interesse an Jesus hatten, die ihm wirklich nachfolgen wollten, die kamen und fragten nach. Und laut Matthäus, der Parallelstelle, fragten sie ganz wörtlich, warum redest du mit Gleichnissen zu ihnen? Also sie verstehen weder den Inhalt, noch warum er das macht. Und er gibt ihnen darauf eine Antwort. Und diese Antwort ist im Grunde zweigeteilt. Erstens sagt er in Vers 11, euch ist es gegeben, das Geheimnis des Reiches Gottes zu erkennen. Er will also durch diese Gleichnisse Geheimnisse über das Reich Gottes offenbaren. Also das ist die erste Antwort. Er will etwas ganz Besonderes damit offenbaren, nämlich Geheimnisse. Und wenn im Neuen Testament von Geheimnissen die Rede ist, dann meint das immer Wahrheiten, die für den Leser des Alten Testaments noch nicht ersichtlich waren, die einfach noch nicht geoffenbart waren. Einfach etwas Neues. Dazu gehören nicht das Ganze, aber einzelne Tatsachen des Evangeliums. Die werden als Geheimnis bezeichnet. Und weil es eben einzelne Dinge sind, wird teilweise auch das Evangelium als Ganzes als Geheimnis bezeichnet. Ja, wir können es nicht. Also wir müssen schon anerkennen, dass in Jesaja 53 doch die wichtige Dinge schon geoffenbart waren. Aber es war unmöglich für die Menschen damals, das alles wirklich richtig einzuordnen und ganz zu verstehen. Dann werden manche Dinge über die Endzeit als Geheimnis bezeichnet. Wieder nur halt Einzelheiten. Und dann werden viele Dinge über die Gemeindezeit als Geheimnis bezeichnet. Und darum geht es in diesen Gleichnissen. Ja? Diese Gleichnisse werden ja auch als die Himmelreichsgleichnisse bezeichnet. Denn Jesus leitet viele von ihnen ein, wie zum Beispiel in Vers 26, mit dem Reich Gottes ist es so. Ja? Oder dann in Vers 30, womit sollen wir das Reich Gottes vergleichen? Es geht um das Reich Gottes, und weil Matthäus das Reich Gottes immer das Reich der Himmel nennt und weil er die meisten dieser Gleichnisse wiedergibt, nennt man sie die Himmelreichsgleichnisse. Es geht also um das Reich der Himmel, das Reich Gottes. Jesus offenbart Dinge über das Reich Gottes, die nicht bekannt waren bis dahin und auch wirklich nicht ersichtlich waren für seine Hörer. Sind Geheimnisse, neue Tatsachen. Und zwar geht es speziell um die Tatsache, dass das Reich Gottes, das ja alle erwarten, ja, der Begriff war ja alle sehr geläufig, aber in einer anderen Art, wie Jesus eben jetzt davon redet. Ja, sie kannten das im Alten Testament vorhergesagte Reich Gottes, wenn der Messias kommt und über die Erde herrscht. Aber jetzt lehrt er, dass das jetzt erstmal nicht so stattfinden wird. Sondern dass jetzt erstmal, Betonung liegt auf erstmal, dieses Reich in einer anderen, in einer geistlichen Art aufgerichtet wird. Ja, dass dieses Reich vorerst eben nicht durch Herrschaft aufgerichtet wird, sondern dass das, wie Matthäus es nennt, das Wort vom Reich gepredigt wird, das Evangelium, und dass dieses Reich sich ausdehnen wird zu allen Heiden. Und dass durch diese Verkündigung Menschen dahin gebracht werden, sich jetzt schon diesem König unterzuordnen und somit Teil des Reiches, Bürger des Reiches werden, das dann zu späterem Zeitpunkt wirklich in Macht und Herrlichkeit, wie es eigentlich erwartet war, aufgerichtet wird. Aber das war völlig neu für die Leute. Damit hatte niemand gerechnet. Es sind neue Dinge, die Jesus hier nun offenbart. Insgesamt sind uns 8 Himmelreichsgleichnisse überliefert, 7 bei Matthäus, 3 in Markus, wovon Markus ein Gleichnis nennt, das Matthäus nicht nennt. Und diese Gleichnisse sind eben für uns wichtig, weil eben sie genau die Zeit beschreiben, in der wir leben. Und das heißt, wenn wir diese Gleichnisse verstehen, dann verstehen wir die Zeit, in der wir leben, besser. Und lernen dadurch natürlich auch, richtig mit den momentan gegebenen Umständen umzugehen. Also es steckt wirklich ein Wert für uns, darin diese Gleichnisse auch zu verstehen. Aber dann nennt Jesus noch einen zweiten Grund. Nämlich den Grund dafür, warum er jetzt eben so verschlüsselt redet. Also erstens, er erzählt diese Gleichnisse, weil er ihnen etwas Neues offenbaren will. Aber zweitens lehrt er es in Gleichnissen. Warum? Weil die anderen es nicht verstehen sollen. Ja, dass sie mit sehenden Augen sehen und doch nicht erkennen. Ja. Und warum das so ist, davon hatte ich eigentlich schon in einer früheren Predigt mehr gesagt. Denn diese Rede schließt sich zeitlich direkt an die Ereignisse aus Kapitel 3 an. Aus Matthäus wissen wir sogar, dass es noch der gleiche Tag ist. Und zwar der gleiche Tag wie die Ereignisse aus Kapitel 3, 20 bis 30, wo es ja geschieht, dass die Gesandten der jüdischen Priester und Schriftgelehrten offiziell und öffentlich bekannt geben, dass sie Jesus als einen einstufen, der vom Teufel getrieben ist und damit ihn offiziell auch seinen Anspruch Messias zu sein ablehnen, seine Lehre zurückweisen und damit eben auch das Reich, das er ihnen anbietet, zurückweist. Wir haben gelesen, dass er das die Lästerung des Geistes nennt und dass diese Sünde nicht vergeben werden kann, dass darum eben diese Generation nun eben nicht mehr das Angebot hat, Jesus als ihren Messias anzunehmen, zumindest nicht als ganzes Volk, dass sie von nun an verblendet werden. Und unter anderem schlägt sich das dadurch nieder, dass er nun auch auf eine Weise lehrt, die sie gar nicht mehr verstehen. Ja, diese Wahrheit hatten wir letztes Mal schon, hatte ich ja da schon näher betrachtet, dass wir jetzt zwar nicht sagen würden, dass die Sünde gegen den Heiligen Geist heute noch begangen werden kann, aber doch, dass es dem allgemeinen Wirken Gottes entspricht, dass wenn eine Person lange sich dem Licht, das sie hat, widersetzt, also Wahrheiten, die man hört, zurückweist, weil man sie nicht haben will, dass dann auch Gott dieses Licht irgendwann runterdreht und verdunkelt, dass man diese Wahrheiten eben nicht mehr hört, mitbekommt oder nicht mehr versteht, dass man eben auf diese Art verstockt wird. Und das ist dem Volk geschehen und deshalb lehrt er von nun an in Gleichnissen. Aber das nur in Kürze hatten wir eigentlich schon. Also, Fazit. Erstens, er lehrt in Gleichnissen eben aus damals historischen Gründen, weil eben diese Generation es nicht verstehen sollte. Aber die Jünger Jesu sollten es verstehen. Und das ist auch jetzt hier interessant an der Art, wie der Herr vorgeht. Ja, er entzieht der allgemeinen Mehrheit, die eigentlich nur schaulustig ist, den entzieht er das Licht. Er entzieht ihnen die Erklärung. Aber das heißt nicht, dass sie keine Möglichkeit hätten, das zu verstehen. Denn wir sehen danach, jeder, der dann doch kommt, weil er wirklich Interesse an ihm hat, dem erklärt er es. Er behält sich die Wahrheit nicht völlig für sich, aber eben nur denen erklärt er es, die genug Interesse haben, um danach zu kommen und nachzufragen. Und das sind eben die wahren Jünger, die wirklich Interesse an ihm haben. Und ich hoffe, dass jeder hier sich dazu zählt, wirklich Interesse daran zu haben. Und so dürfen auch wir heute die Erklärung haben und die betrachten wir jetzt. Das erste Gleichnis, das Gleichnis vom Sämann. Übrigens auch noch interessant, es ist davon auszugehen, dass er nicht eine Predigt am Stück hielt, sondern dass die immer wieder unterbrochen war und dass deshalb auch hier sich diese Gelegenheit bietet, dass die Jünger jetzt ihn für sich fragen können. Ja. Aber nun schauen wir uns die Antwort an, die Jesus gibt, und ich lese die Verse 13 bis 20. Markus 4, 13 bis 20. Und er spricht zu ihnen: Wenn ihr dieses Gleichnis nicht versteht, wie wollt ihr dann alle Gleichnisse verstehen? Der Sämann sät das Wort. Die am Weg sind die, bei denen das Wort gesät wird. Und wenn sie es gehört haben, kommt sogleich der Satan und nimmt das Wort weg, das in ihre Herzen gesät worden ist. Und gleicherweise, wo auf steinigen Boden gesät wurde, das sind die, welche das Wort, wenn sie es hören, sogleich mit Freuden aufnehmen. Aber sie haben keine Wurzel in sich, sondern sind wetterwendisch. Später, wenn Bedrängnis oder Verfolgung entsteht, um des Wortes willen, nehmen sie sogleich Anstoß. Und die, bei denen unter die Dornen gesät wurde, das sind solche, die das Wort hören, aber die Sorgen dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums und die Begierden nach anderen Dingen dringen ein und ersticken das Wort und es wird unfruchtbar. Und die, bei denen auf das gute Erdreich gesät wurde, das sind solche, die das Wort hören und es aufnehmen und Frucht bringen, der eine 30-fältig, der andere 60-fältig, der dritte 100-fältig. Das ist die Erklärung des Gleichnisses. Und Jesus beginnt diese Erklärung mit dem Satz, wenn ihr dieses Gleichnis nicht versteht, wie wollt ihr dann alle Gleichnisse verstehen? Und daran lernen wir schon, okay, dieses Gleichnis gibt schon in gewisser Weise einen Schlüssel auch für die anderen. Insgesamt von seinen 8 überlieferten Gleichnissen, wahrscheinlich waren es mehr an diesem Tag, aber 8 sind überliefert, erklärt Jesus 3 Stück. Und dazu gehört eben das Gleichnis vom Sämann. Nun, wir können es nicht so verstehen, dass es dadurch der Schlüssel ist, dass die Einzelheiten im Gleichnis vom Sämann in den anderen Gleichnissen immer das Gleiche bedeuten. Ja? Im Gleichnis vom Sämann ist der Acker die Person, im Gleichnis vom Unkraut und vom Weizen ist die Pflanze die Person. Ja? Das ist nicht immer ganz gleich. Aber in allen Gleichnissen ist eben das Thema gleich. Sie müssen erstmal verstehen, wovon er da eigentlich grob redet. Nämlich immer vom Reich der Himmel. Und darum geht es in allen Gleichnissen. Immer in unterschiedlichen Facetten, unterschiedliche Wahrheiten, aber es geht immer um das Reich der Himmel. Und wie schon gesagt, eben über das Reich der Himmel, wie es sich jetzt in unserer Zeit manifestiert. Was lehrt uns nun dieses erste Gleichnis? Wir lesen, er sagt, der Sämann sät das Wort. Ja, also das Säen bedeutet, das Wort zu verkündigen, zu predigen. Und somit gibt uns dieses Gleichnis eine Beschreibung davon, was wir zu erwarten haben, wenn wir losgehen und das Wort verkünden. Es ist einerseits eine Beschreibung auch davon, was Jesus damals erlebte, aber wenn du eben ein Kind Gottes bist und du das Ziel hast, das Wort auszusäen, dann ist das, was Jesus hier beschreibt, das, was dich erwartet. Und es ist gut, das zu wissen, damit man darauf auch vorbereitet ist. Ein Schlüssel noch zu dem Gleichnis, den man nicht übersehen darf. Wenn ich den Vers 15 nochmal lese, dann heißt es dort, die am Weg aber sind die, bei denen das Wort gesät wird, und wenn sie es gehört haben, kommt zugleich der Satan und nimmt das Wort weg, das in ihre Herzen gesät worden ist. Der Boden ist also genau genommen das Herz des jeweiligen Zuhörers. Und je nachdem, wie das Herz des Zuhörers ist, entscheidet sich, was aus der Saat wird. Die Samen sind in diesem Fall immer gleich. Ja? Es ist davon auszugehen, dass jeder hier ausgestreute Same gut ist. Immer das gute und echte Evangelium. Das Evangelium mit der Botschaft auch von Gottes Heiligkeit und der Sünde, der Erlösung und der Herrlichkeit. Das ganze Evangelium. Aber wie das Herz der jeweiligen Person ist, daran entscheidet sich, ob dieser Same nun Frucht bringt oder nicht. Und nun schauen wir uns diese 4 unterschiedlichen Böden an. Das erste ist der Weg. Ja, das ist damals eben auch passiert. Es gab nicht wie heute Säanlagen, die, ich weiß nicht, ob ich jetzt das Falsches sage, aber ich habe gehört, dass teilweise diese Anlagen das wirklich bis auf ein paar Zentimeter genau die Felder bewirtschaften. Ja, das war damals nicht so. Der Mann hatte so einen Beutel um sich rum und hat eben reingegriffen und gestreut, geworfen, soweit er konnte, damit er nicht so viele Bahnen laufen muss. Und natürlich, wenn er neben dem Weg war, hat er da auch großzügig gestreut, damit auch am Weg was wächst. Und dadurch fiel natürlich auch vieles auf den Weg. Und der Weg, das war einfach plattgetrampelte Erde. Ja? Einfach nicht vorbereitet, nicht durchgepflügt. Es war hart und so konnte der Same natürlich nicht eindringen. Und so ist eben das Herz mancher Zuhörer. Es ist hart. Das gute Wort wird gesät, aber es dringt nicht ein. Es prallt ab, es bleibt darauf liegen. Das Herz dieser Hörer ist eben so hart, dass es nicht bewegt wird vom gehörten Wort. Sein Gewissen reagiert nicht, wenn es von Sünde überführt wird. Und er bewegt es auch nicht wirklich, ob das jetzt wahr ist, inwiefern es ihn betrifft. Die Predigt von der Hölle schockiert ihn nicht, die Predigt vom Himmel begeistert ihn nicht, die Predigt von der Sünde macht ihn nicht betroffen und die Predigt von der Vergebung und der Liebe Gottes bewegt nicht sein Herz. Es ist einfach hart, es prallt ab, es bewirkt nichts. Und natürlich an dieser Stelle die Frage an dich, lieber Zuhörer, wie reagierst du auf das Wort? Hier und jetzt und insgesamt. Wie reagierst du darauf, wenn das Wort dich von Sünde überführt, dass etwas in deinem Leben nicht okay ist? Ja, weil dein Leben vielleicht nicht auf Gott ausgerichtet ist, wie es das sein sollte, oder weil da Dinge sind, die du duldest und weiter durchziehst, obwohl du eigentlich weißt, dass Gottes Wort sagt, hey, das ist Sünde. Wie reagierst du? Reagierst du hart? Kann das Wort abprallen, ohne viel in dir zu bewegen? Ja. Natürlich in erster Linie die Frage an jeden, der dieses Wort noch nie aufgenommen hat, der sich nicht als ein Kind Gottes bezeichnen kann, der noch nie darüber schockiert war, dass es einen Himmel und eine Hölle gibt und dass nach dem Tod eines von beiden Dingen die unausweichlich ewige Realität für dich sein wird. Und ja, eben, dass Sünde gerichtet wird. Bewegt dich das oder prallt das ab von dir? Aber auch an jeden Gläubigen. Ja? Jeder Gläubige sollte sich auch fragen, bewegt mich das Wort noch? Oder habe ich so oft nicht auf das Wort gehört bei gewissen Sünden, dass die Überführung von manchen Sünden auch mittlerweile von mir abprallt, wie das Evangelium von vielen Ungläubigen, wie wir es erfahren? Ist dein Herz hart dem Wort gegenüber? Prüfe dich. Wir lesen in Matthäus 13, 19, also in der Parallelstelle, braucht ihr nicht aufschlagen, dort beschreibt er es, dass sie das Wort nicht verstehen. Ja, es dringt gar nicht durch, entweder was es bedeutet wirklich, weil man es gar nicht versucht zu ergreifen, oder auch einfach man versteht nicht, oh, das betrifft ja wirklich mich. Ja, sie verstehen es nicht. Und in Lukas 8, Vers 5, auch in der Parallelstelle, da wird noch in der Beschreibung des Gleichnisses gesagt, dass das Wort hier zertreten wird. Ja, und auch das spricht natürlich irgendwo von dieser Verachtung, mit der das Wort auf diesem Boden behandelt wird. Es wird zertreten. Es prallt ab, bleibt liegen, wird zertreten. Es wird mit Verachtung gestraft. Und wir lesen noch etwas weiteres, nämlich, dass dann sogleich der Satan kommt und das Wort wegnimmt. Ja, im Bild sind das die Vögel. Und im echten Leben ist es natürlich so, wenn der Same auf feuchte und ja, vorbereitete Erde fällt, dann dringt das Korn ein. Natürlich fressen die da auch manches, aber eben nicht alles. Aber am Weg, da natürlich, das bleibt offen liegen, das ist ersichtlich für jeden Vogel. Da können die Vögel einfach kommen, das picken, sich freuen und wegfliegen. Und Jesus weist mit dieser ja, Realität aus Saat und Ernte darauf hin, dass es neben der ablehnenden Haltung des Zuhörers noch eine andere Realität gibt. Es ist nicht nur das in diesem Moment harte Herz, sondern es gibt noch jemanden in dieser Welt, der sich sehr darüber freut, wenn Menschen ablehnend auf das Wort reagieren, nämlich den Satan, der, wenn eben eine Person das Wort hört und es ablehnt, schnell dabei ist, wie es hier heißt, das Wort wegzunehmen. Wie das geschieht, kann ich nicht sagen. Ja? Vielleicht durch Ablenkung in dieser Welt. Ja? Wie genau der Zugriff des Satans auf uns aussieht, das ist schwer zu erfassen. Aber auf jeden Fall hat er scheinbar Möglichkeiten, das Wort wegzunehmen. Und das lehrt uns zum einen, einfach um uns nochmal zu vergegenwärtigen, es gibt eine Kraft in dieser Welt, die ist dagegen, dass Menschen das Wort annehmen. Und damit müssen wir rechnen, dass die geistlichen Kräfte, die in dieser Welt wirken dürfen, dagegen sind, dass Menschen sich bekehren. Es sollte uns nicht überraschen, wenn eine Person, die das Evangelium gehört wird, direkt danach mit etwas konfrontiert wird, dass sie das schnell wieder vergessen lässt. Es sollte aber auch an den, der momentan sein Herz verhärtet, in zweifacher Weise eine Ermahnung sein. Zum Ersten, Der Satan kann nur dann wirksam werden, wenn du das Herz verhärtest. Ja? Bei den anderen Böden lesen wir nichts davon. Nur der, der von sich aus schon sich gegen das Wort verhärtet, bei dem hat der Satan nochmal extra Zugriffsmöglichkeit. Also man ist definitiv immer selbst schuld unterm Strich. Und zum anderen sollte es auch insofern eine Ermahnung sein, wer jetzt sich verhärtet, der sollte davon ausgehen, dass er übermorgen wahrscheinlich nicht nochmal die Gelegenheit hat, darüber nachzudenken, weil es da einen gibt, der sehr bestrebt sein wird, dich davon abzulenken. Ja. So wie es auch in Hebräer heißt, die Verheißung, mit Glauben auf das Wort zu reagieren, die gilt immer für heute. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt oder verhärtet eure Herzen nicht. Es gibt keine Verheißung für das Morgen. Ja. Immer nur für das Heute. Das ist also der erste Boden, das verhärtete Herz. Aber, ja, ein guter Sämann wirft natürlich nicht alles auf den Weg, sondern wir lesen von einem weiteren Boden, dem sogenannten felsigen Boden, den ich genannt habe, der oberflächliche Hörer. Es heißt, in Vers 16 wird es genannt, der steinige Boden. Und wir dürfen uns das jetzt aber nicht so vorstellen, dass das einfach ein Acker ist, wo ganz viele Steine drin liegen. Sondern, und ja, die Kommentatoren sagen uns, die sich auch in die damalige Zeit reingearbeitet haben, das kann man sich so vorstellen, da ist ein gut aussehender Acker, ja, mit Furchen, also aufgebrochene Erde, sieht alles top aus. Aber unter dieser Erde ist eine Kalksteinschicht, ja, unterhalb der Oberfläche, die gesehen werden kann. Das heißt, man konnte da durchgehen mit, wie heißt das, mit einer Egge oder so, um den Boden aufzubrechen, aber vielleicht 30 cm tiefer kommt Stein, ja, da geht nichts mehr durch. Und wenn man darauf gesät hat, dann reicht natürlich diese 30 cm, dass dieser Same aufgehen kann. Und es heißt sogar, ja, wieder erzählen die Kommentatoren, dass auf solchem Untergrund Same oft sogar schneller aufging, ja, weil er eben keinen Platz hatte, nach unten zu wachsen, also wächst er eben nach oben. Und was den unerfahrenen Bauern wahrscheinlich gefreut hätte, oh toll, die Saat geht schnell auf, hätte einen erfahrenen Landwirt wahrscheinlich schon skeptisch gemacht. Es geht mir ein bisschen zu schnell auf hier, da könnte was im Busch sein. Und wir sehen, ja, wer mitdenkt, auch daraus können wir schon eine geistliche Bedeutung ableiten, dass manchmal Skepsis angebracht ist, wenn der Same zu schnell aufgeht. Denn wir lesen weiter, das sind die, in Vers 16, welche das Wort, wenn sie es hören, sogleich mit Freuden aufnehmen. Ja, also sie nehmen es auf, der Same schlägt an, es kommen Wurzeln, es wächst etwas, man sieht etwas. Sie nehmen es sogleich auf, es geht schnell auf, du erzählst es ihm und die Person ist schnell dabei zu sagen, oh ja, toll, Evangelium, Errettung, Himmel, ja toll, das will ich. Aber es könnte damit eben auch schon von einer impulsiven und wenig durchdachten Reaktion sprechen. Natürlich nicht immer, klar, aber es könnte. Sie nehmen es sogleich auf und sie nehmen es mit Freuden auf. Und auch das ist ja eigentlich das, was man sich wünscht. Ja, zu sehen, oh, die Person ist davon jetzt wirklich bewegt. Sie freut sich über das Evangelium. Nachdem ich es 100 Leuten erzählt habe, die das für wertlos hielten und gar nichts hören wollten, ist da endlich einer, der sich darüber freut, über diese Botschaft. Ja? Da ist Emotion drin in dieser Bekehrung. Aber zum einen, ja, wenn nur Freude da ist, könnte man sich fragen, ob da wirklich auch eine Bestürzung über die eigene Sünde im Herzen ist. Könnte man sich fragen. Und zum anderen können wir daraus, glaube ich, schon auch ableiten, ja, so gut und hilfreich und schön Emotionen sind und so angebracht es ja auch ist, emotional auf das Evangelium zu reagieren, man sollte nicht zu viel darauf geben. sowohl wenn Emotionen in Fülle da sind, als auch wenn sie kaum da sind. Ein wirklich durchdachter und fester Entschluss, sich zu bekehren, an das Evangelium zu glauben und sich Christus unterzuordnen, ist mehr wert als eine schnelle Gefühlsaufwallung, die vielleicht bald wieder abklingt. Und zum anderen lehrt es uns auch, ja, weil solcher Glaube eben kein echter Glaube ist, der schnell aufgeht und nur von Emotionen aufgepeitscht ist, sollte uns das eigentlich lehren, uns davor hüten, vor Evangelisationsmethoden, wie sie viel in den letzten Jahrzehnten auch verwendet wurden, einfach, wir können schon auch darüber schon hier etwas lernen, wo gerne mal halt versucht wurde, schnelle und oftmals auch emotionale Entscheidungen aus Personen herauszupressen. Ja? Klar, das kam alles aus einem guten Anliegen. Man will Menschen für Christus gewinnen, möglichst viele, weil die ja sonst ewig verloren gehen. Gutes Anliegen. Aber wir lernen schon auch, dass es eben nicht dadurch die beste Möglichkeit ist, möglichst schnell ein Übergabegebet der Person in den Mund zu legen oder möglichst nach der Predigt ein eindringliches Seelsorgegespräch zu haben, wodurch die Person fast ins Himmelreich geschüttelt werden soll. Denn alles Reden, ja, es war Luther, der es gut gesagt hat, wir können das Wort eben nur bis zum Ohr bringen. Aber hier geht es ums Herz. Und durch Reden können wir einen schlechten Boden nicht gut machen. Das muss einfach Gott tun. Und deshalb ist da mehr Gebet oft als immer mehr emotionales Eindringen gefragt. Auch wenn eine gewisse Eindringlichkeit dem Evangelium schon angemessen ist. Das am Rande. Klammer zu. Ja, sogleich und mit Freuden nehmen sie es auf, aber dann sagt eben der Herr Jesus, was das Problem ist. Aber sie haben keine tiefe Wurzel in sich. Deshalb eben oberflächlich. Nach Lukas 8,13 heißt, sie glauben nur eine Zeit lang. Also da wächst etwas, da erscheint Glaube, aber eben nur eine Zeit lang. Diese Person scheint wirklich bekehrt, aber unter der Oberfläche ist ein harter Kern, wo diese Person das Evangelium nicht eindringen lässt. Ja? Vielleicht sind da Sünden, die diese Person nicht bereit ist, Gott auszuliefern. Vielleicht will man irgendwie Gott als Teil seines Lebens, ja, aber ich bin nicht bereit, mein ganzes Ich Gott auszuliefern. Ich bin auch nicht bereit, mich in meiner tiefsten inneren Person Gott auszuliefern. Solange der Glaube mir eine Hilfe ist, nehme ich das gern an, aber solange das jetzt tief gehen soll und meinen Charakter verändern soll, sobald das anfängt, mich anzuklagen für vielleicht Zorn und Selbstsucht und Eigenliebe, und eben solcher Dinge, dann stoßt das Wort auf einmal auf Granit. Dann geht es nicht weiter. Dann kommt Fels, da dringt es nicht mehr durch. Es ist eben nur eine Oberfläche, auf der es wirken darf. Und Jesus sagt, oder gehen wir Stück für Stück durch, oder ja, Jesus sagt, das ist jetzt ja die nächste Frage. Es gibt ja wenige, aber manche Ausleger, die hier jetzt behaupten würden, ja, das ist halt ein echter Gläubiger, der nur oberflächlich halt einen oberflächlichen Glaube hat. Der ist schon gerettet, aber der bringt halt nicht wirklich Früchte für Gott. Der lebt ziemlich weltlich, aber kommt schon in den Himmel. Aber ich werde später noch zeigen, das kann nicht gemeint sein in diesem Gleichnis. Also da sind wir wirklich auf der sicheren Seite, aber das zeige ich später. Ja, leider kann es auch bei echten Gläubigen sein, dass da eine gewisse Ebene ist, wo man sich vor Gott Sünden eben, die man nicht ausliefern will. Wenn wir das tun, werden wir das immer bereuen. Aber hier geht es um jemanden, der wirklich einen harten Kern hat, den er Gott nicht ausliefert und deshalb keine echte Errettung stattfindet und deshalb auch keine Frucht wächst. Sie haben eben keine tiefe Wurzel. Und da jetzt auch wieder die Frage an dich, lässt du Gottes Wort wirklich dein Herz erforschen? Lässt du es durchdringen? Bist du bereit, Gott wirklich dein Innerstes auszuliefern, oder sind da Sünden und Einstellungen und Ansichten, wo du Gottes Wort liest und sagst, nee, das kann nicht sein. Und da bin ich auch nicht bereit dazu. drehst dir das vielleicht irgendwie hin, dass es passt. Bist du in deinem Innern so, dass da noch etwas ist, das du Gott nicht übergeben willst? Es heißt hier von diesen Menschen, sie sind wetterwendisch. Ja, also sie drehen sich nach dem Wind. Man könnte es auch übersetzen mit, sie sind temporär oder vorübergehend. Und das ist eben, was hier geschieht. Später, wenn Bedrängnis oder Verfolgung entsteht, um des Wortes willen, nehmen sie sogleich Anstoß. Bedrängnis könnte man auch wiedergeben mit Drangsal oder Trübsal. Also einfach Schwierigkeiten, die ins Leben kommen. Vielleicht ein Leid, das es einem schwer macht, weiter an Gottes Güte festzuhalten. Oder noch häufiger eine Situation, wo du versucht bist zu sündigen. Wo du dich einfach zwischen Gott und der Sünde entscheiden musst. Zum Beispiel eine ungläubige Person, die du auf einmal ganz arg lieb hast und sie gerne als Freund oder also fester Freund oder sogar Mann haben möchtest. Eben etwas, was man Gott nicht ausliefern will. Ja, es kommen Bedrängnisse oder es kommt Verfolgung, eben Druck von Menschen. Da braucht es auch manchmal gar nicht so arg viel, dass auf einmal das Pflänzchen, das gewachsen ist, wieder in sich zusammenfällt. Und da die Frage, bist du bereit, dich den Glauben etwas kosten zu lassen? Ja, wir lernen hier, Glaube, echter Glaube ist definitionsgemäß widerstandsfähig. Ja. Und deshalb macht Gott das auch, das ihn herausfordert. Und deshalb hat das auch Vorteile. Denn je weniger Verfolgung und Drangsal, desto mehr oberflächliche Gläubige, nicht oberflächliche Gläubige, sondern oberflächliche Herzen, die nicht wahrhaft bekehrt sind, wiegen sich in falscher Sicherheit. Denn sobald etwas kommt, heißt es hier, nehmen sie sogleich Anstoß. Also so schnell sie sich bekehrt haben, so schnell wenden sie sich auch wieder ab. Sogleich. Das war der oberflächliche Hörer, der felsige Boden. Und nun kommen wir zum dornigen Boden. Hier wiederum dürfen wir uns das nicht so vorstellen, dass der Sämann herkommt, eine Handvoll Samen nennt und das in einen Dornbusch wirft. Ja. Sondern es ist wieder ein gut aussehender Acker, durchgepflügt, aber es sind noch viele dornige Keime und Wurzeln darin. Dinge, die noch nicht sichtbar sind, aber die aufwachsen werden. Und wie das in der Natur eben so ist, wächst Unkraut schneller auf als Nutzpflanzen. Und wie Jesus hier sagt, wachsen sie auf und ersticken den Samen, sodass er wieder keine Frucht bringt. Es sind wieder welche, die das Wort hören. Und wir lesen aus der Parallelstelle in Lukas wieder, Lukas 8, Vers 7, die Dornen wuchsen mit ihm auf. Das heißt, es wächst wieder eine Pflanze. Es wächst ein Weizen, ja, eine Weizenpflanze auf. Und in Lukas 8, 14 heißt es, es entsteht eine Pflanze, die jedoch keine Frucht zur Reife bringt. Also wiederum einfach, es wächst was. Es ist Glaube, es ist eine Reaktion, eine gläubige Reaktion auf das Wort sichtbar. Aber eben, es wachsen andere Dinge mit. Sie sind besser als die am Weg, sie lassen sich überführen vom Wort. Ja? Die Wurzeln können durchdringen, aber es wachsen eben auch andere Dinge. Und Jesus nennt sie die Sorgen dieser Weltzeit, der Betrug des Reichtums und die Begierde nach anderen Dingen. Und diese drei Dinge haben alle gemeinsam, dass es weltliche Dinge sind. Es ist Sorgen um und Begehren nach Dingen in dieser Welt. Ja? Sorgen, entweder, dass jemand so von der Sorge um finanzielle Absicherung und den Aufbau von Wohlstand so sehr darauf bedacht ist, dass er einfach geistliche Angelegenheiten hinunterfallen lässt, vielleicht mal überführt war vom Evangelium, aber das schnell wieder in Vergessenheit gerät, weil andere Dinge wichtig sind und so die Pflanze niemals wirklich bis zur Reife kommt. Sorgen. Oder Betrug des Reichtums. Das ist einfach jemand, der sich der Habgier hingegeben hat. Er sucht seine Freude in Besitz und Geld und Wohlstand. Er ist bereit zu sündigen, wenn es um Reichtum geht. Und sobald er merkt, dass sein Leben mit Gott und seine Lebensweise, die wohlstandorientiert ist, sich beißen, entscheidet er sich für den Wohlstand. Und es ist interessant, dass Jesus es den Betrug des Reichtums nennt. Ja, dass er damit schon sagt, wer sein Leben wirklich auf materiellen Besitz aufbaut, der betrügt sich selbst. Reichtum betrügt naturgemäß. Jemand hat mal gesagt, wer Besitz zu seinem Gott macht, den wird er quälen wie der Teufel. Habe ich vor kurzem gehört. Ja, der Betrug des Reichtums und zuletzt Begierden nach anderen Dingen. Und das ist schön, wieder typisch für Markus, das schreibt Matthäus nicht. Markus ist manchmal genauer an solchen Stellen und das gefällt mir. Ja, denn es ist nicht nur die Sorge und der Reichtum, sondern es können alle möglichen Dinge sein, die mir wichtiger sind als Gott. Ja, das Ansehen von Menschen oder ja, wie vorher wiederum eine Person, die ich nicht opfern will. Irgendetwas in dieser Welt, sei es meine Karriere oder auch einfach Schmerzfreiheit, wenn Glaube wirklich etwas kostet, Begierden nach irgendwelchen anderen Dingen. Ja. Und Lukas 8, Vers 14 nennt noch Vergnügungen des Lebens. Ja, eben vergnügungsorientiert zu sein, einfach ein Leben mit Feiern leben zu wollen, nicht bereit sein, sich selbst zu beschränken in diesen Dingen. Auch das kann den guten Samen des Wortes, obwohl er erst angenommen wurde, dann doch wieder zunichte machen. Und da auch wieder die Frage an dich, was wächst in deinem Herzen auf? Was ist dir wichtiger letztlich als das Evangelium? Was hält dich davon ab, Gott in Treue nachzufolgen? Oder hält dich vielleicht sogar davon ab, wirklich dich ganz zu Christus zu bekehren und dich auch vor deinen Freunden dazu zu bekennen? Ist da eine Wurzel in deinem Herzen, eine Pflanze, die stärker wächst als das Wort und es letztlich Gefahr läuft, es zu ersticken, dass es eben keine Frucht bringt? Denn das ist das, was der Herr sagt. Es wächst zwar etwas, aber es wird unfruchtbar. In Vers 19. Und zuletzt haben wir den guten Boden. Vers 20. Und die, bei denen auf das gute Erdreich gesät wurde, das sind solche, die das Wort hören und es aufnehmen und Frucht bringen, der eine 30, der andere 60, der dritte 100-fältig. Und darum geht es nun eben, sie bringen Frucht. Nach Matthäus 13, 23 heißt es, sie nehmen das Wort auf. Also sie nehmen es wirklich in sich auf, als Wahrheit. Sie nehmen es als wahr an und als Teil ihres Lebens. Das heißt auch, sie verstehen es. Sie verstehen einerseits, ja, es inhaltlich, was es bedeutet, aber auch, das betrifft mich. Ja, ich bin ein gottverantwortliches Geschöpf. Ich bin aber in Sünde gefallen. Ich bin verurteilt, verloren, zur Hölle verdammt. Und allein das, was Christus am Kreuz getan hat, das kann mich retten. Das verstehen sie. Das ist meine einzige Rettung. Und Lukas wiederum beschreibt es als, dass sie es in einem feinen und guten Herzen behalten. Und das ist auch ein wichtiger Punkt hier. Sie behalten es. Ja? Das kommt durch in diesem ganzen Gleichnis. Wahre Glaube, ja, äußert sich in Beständigkeit. Kein kurzer Sprössling, sondern ein dauerhaftes Festhalten am Wort. Ein Glauben, der anhält. Und von denen heißt es, sie bringen eben Frucht. Und das war immer das Ziel. Der Herr pflanzt, um gute Frucht zu sehen. In Titus 2,14 heißt es, braucht es nicht extra mit aufschlagen, dass der Herr deshalb sich für uns hingegeben hat, um, er hat sich für uns hingegeben, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Der Herr hat uns gerettet, damit er Frucht sehe. Das war sein Ziel. Und deshalb gibt es sehr viele Stellen, vor allem aus dem Mund Jesu, die eben Dinge sagen, wie zum Beispiel Johannes 15, Vers 2. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Dann Markus 3, Vers 10. Dort spricht Johannes der Täufer. Es ist aber auch schon die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Und das Feuer steht für die ewige Verdammnis. Matthäus 7, 16 bis 19, auszugsweise, wieder die Worte des Herrn. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. So bringt jeder gute Baum gute Früchte. Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Also da brauchen wir wirklich nicht lang rumdiskutieren. Das sagt der Herr so oft, da wo keine Frucht ist, dort ist auch kein Glaube und keine Errettung. Und wir müssen natürlich auch betonen, es heißt keine Frucht. Ja, wir wissen, dass wir nicht alle wie die Zedern in die Höhe schießen, oder besser gesagt wie ein Apfelbaum, weil Zedern ja nicht wirklich Früchte tragen. Ja, leider ist es beim einen spärlicher als beim anderen. Und nicht jeder sieht sich im Spiegel als eine Rebe, die eigentlich ein dünner Stängel ist, der vollhängt mit Früchten. Und doch ist die Lehre des Wortes klar. Da, wo keine Veränderung sichtbar ist, da, wo irgendwo ein Bekenntnis ist, aber keine Frucht sichtbar wird, da ist auch keine Erlösung sichtbar. Natürlich können wir das nicht immer von außen beurteilen, was der Herr vielleicht im Herzen wirkt, aber da, wo wir keine Frucht sehen, das sollten wir stutzig werden. Natürlich stellt sich dadurch jetzt auch die Frage, was ist denn eigentlich Frucht? Und da gibt es auch viele Stellen im Neuen Testament. Zum einen, was am häufigsten als Frucht bezeichnet wird, ist ein veränderter Charakter. Ja? Wir kennen die Frucht des Geistes aus Galater 5, 22 und 23. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. In Epheser 5, Vers 9 heißt es, die Frucht des Geistes oder des Lichtes besteht nämlich in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Und in Hebräer 12, Vers 11 ist von der friedsamen Frucht der Gerechtigkeit die Rede. Ein verändertes Wesen, ein veränderter Charakter ist Frucht. Und zum anderen werden eben Werke, die für den Herrn bezeichnet werden, als Frucht bezeichnet. Zum Beispiel Kolosser 1, Vers 10, dort betet Paulus für die Kolosser, damit ihr des Herrn würdig wandelt und ihm in allem wohlgefällig seid, in jedem guten Werk fruchtbar. Ja. Werke, die für den Herrn getan sind, sind Frucht, so wie ein veränderter Charakter. Oft denken wir zuerst an weitere Bekehrte, das kann man natürlich auch darunter zählen, aber es ist tatsächlich nicht mal das, ja, was das Wort direkt so nennt. Und da wiederum an dich die Frage, und ich möchte so formulieren, hast du den Wunsch, Frucht zu bringen? Ja, manchmal schauen wir in den Spiegel und sehen nur das Blätterwerk und Gestrüpp und fragen uns, ist da überhaupt Frucht? Aber hast du den Wunsch, Frucht zu bringen? Und das ist nämlich die erste Frucht. Hast du den Wunsch, vom Herrn verändert zu werden? Hast du den Wunsch, dem Herrn zu dienen? Aber wenn das nicht da ist, dann frag dich, was ist los mit deinem Glauben? Und wenn jemand Frucht bringen will, ist natürlich die Frage, wie? Und eine Wahrheit darüber lernen wir aus diesem Gleichnis. Frucht bringen heißt einfach, dass das Wort in mir wachsen kann. Dass ich das Wort an mir wirken lasse. Dass ich mich dem Wort aussetze, das Wort in mein Herz aufnehme und das Wort wird dann aufgehen und Frucht bringen. In Johannes 15 heißt es natürlich noch, dass wir in ihm bleiben müssen dafür. Johannes 15,4: Bleibt in mir und ich bleibe in euch, gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt. Aber schön ist auch dann in Vers 16: Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Und wenn der Herr das bestimmt hat, also einfach an die, die darunter leiden, dass sie so wenig Frucht an sich sehen: Der Herr hat dich erwählt, Frucht zu bringen, und dann wird das auch passieren. Definitiv. Und da auch diese Frage: Bist du bereit, das Gott zu glauben? Schöpfe daraus Hoffnung. Und dann, um zu landen langsam oder schnell, das heißt noch die 31, die anderen 60, die anderen 100-fältig, was einfach davon zeugt, dass es auch Unterschiede gibt, und das darf man auch so annehmen. Und nur noch zum Schluss einfach ein Fazit. Was ist die Hauptabsicht dieses Gleichnisses? Zuerst, um einfach wirklich das heutige Verkündigungsgeschehen zu beschreiben. Dass wir diese Situation einfach verstehen können. Da sind viele Zuhörer, aber nur ein Teil davon reagiert auf das Wort. Und nach einer gewissen Zeit sind noch weniger übrig. Manch einen hat das schon ins Schleudern gebracht, dass da einer war, der gut angefangen hat und dann sich wieder abgewendet hat. Dieses Gleichnis lehrt uns, das sollte uns nicht verunsichern. Es ist normal. Es lehrt uns aber auch, umso mehr zu beten, weil wir eben den Boden nicht in der Hand haben. Und ein paar Nebenabsichten. Es warnt uns davor, wie gefährlich weltliche Begierden im Herzen sind. Es lehrt uns, dass echte Bekehrung Veränderung nach sich zieht. Und es lehrt uns, dass das Reich Gottes nur da beginnen und wachsen kann, wo das Wort ausgestreut wird. Amen.